egal ob du dein Lebenslied im Mal singst oder du, du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer Macht dazu. Du bist du, das ist der Clou. Vergiss es nie, niemand denkt und fühlt und handelt so wie du und niemand lächelt so wie du es grad tust. Vergiss es nie, niemand sieht den Himmel ganz genau wie du und niemand hat je, was du weißt, gewusst. Du bist gewollt, mein Kind des Zufalls, keine Lade der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder du. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer Macht dazu. Du bist du, das ist der Clou. Du bist du.
Wirst du gesegnet, ganz gleich. Hast du einen Knoten rein? Nö, da. Hab ich so gedacht. Mal gucken, ob das hält. Nein, ich blätter keine Seiten um da. Ich wollte euch mal zum Anfang zwei Fragen stellen, um zu testen, ob ihr euch schon ein bisschen so auskennt mit Familie. Woran erkennt man eine gesunde Familie? Hilf mir mal. Kann mir das sagen? Dass sie einander hilft. Ganz einfache Antwort. Wenn man den Papagei unbesorgt verkaufen kann. Oh, okay, drei haben es verstanden. Danke fürs Lachen. Und die zweite Frage. Wenn ihr an Familie denkt, was ist eine Jacke? Eine Jacke ist das Kleidungsstück, das das Kind trägt, wenn die Mutter friert. Genau. So, da muss Spannung drauf, Bernd. Machst du das einfach so? Ja? Okay. Super. Da muss Spannung rein. Sieben Säulen für starke Familien. Wir leben in einer Zeit, wo wir viel Labilität in Familien sehen. Viel Zerbruch, Ehen, die ja, auf schwachen Beinen stehen. Viele Ehescheidungen, viel Trennung, viel Wechseln in den Partnern. Teilweise wird versucht, das als gut und gesund zu verkaufen. Ich bin davon überhaupt nicht überzeugt, sondern ich glaube, dass Gottes Plan der beste Plan ist. Ein Mann, eine Frau, ein ganzes Leben. Und letzten Endes, glaube ich, ist es tief in uns veranlagt. Vielleicht ist es irgendwann nicht mehr modern, Sauerstoff zu atmen, sondern Methan, keine Ahnung. Aber ich sag euch, früher oder später macht das die Menschen kaputt. Und so ist es auch. Mit dieser Angewohnheit, die Ehe nicht mehr als das zu bewahren und zu pflegen und hochzuhalten, was sie ist und die Familie. Etwas Heiliges, etwas von Gott Geschenktes, etwas, was wir brauchen, was uns gut tut und was etwas reflektiert von Gott. Nämlich Treue, Hingabe und Liebe füreinander. Darum ist die erste Säule, wenn ich jetzt links drücke, kommt das nächste Bild. Gut. Halleluja. Darum ist die erste Säule für eine stabile Familie in meinen Augen die, Gottes Autorität zu ehren. Zu jedem Punkt habe ich eine kleine Erklärung mitgebracht und die bekommt ihr am Ende des Gottesdienstes auch als Handout mit, als Zettel mit. Ich möchte sie kurz sagen zum ersten Punkt. Gott als souveräner Schöpfer und Erhalter des Lebens hat die letztendliche Autorität über seine Schöpfung. Durch die Einsetzung der Familie gab Gott uns einen Rahmen, in dem jeder Einzelne in gesunder Weise Autorität verstehen und respektieren lernen sollte. Ich will Gott dadurch ehren, dass ich jeden Bereich meines Lebens ihm ausliefere und göttlichen Respekt in all meinen irdischen Beziehungen, angefangen bei meiner Familie, zum Ausdruck bringe. Wusstet ihr, dass es mehrere Milliarden Galaxien gibt, von denen jede einzelne aus mehreren Milliarden Sternen besteht? Galaxien haben die Tendenz, in Gruppen aufzutreten. Und die Andromeda-Galaxie und unsere Milchstraße sind Teil einer solchen Gruppe von mindestens 30 Galaxien. Andere Gruppen enthalten vielleicht Tausende von Galaxien. Und das Guinness-Buch der Rekorde berichtet uns, dass im Juni 1994 eine neue Galaxiengruppe in der Form eines Kokons entdeckt wurde. Die Ausdehnung dieser Galaxien zusammen wird auf 650 Millionen Lichtjahre geschätzt. Stellt euch vor, wie lange ein Flugzeug brauchen würde, um diese Distanz zurückzulegen. Im Guinness-Buch der Rekorde wurde auch festgehalten, dass das am weitesten entfernte Objekt, das bisher von einem Menschen gesichtet wurde, mehr als 13,2 Milliarden Lichtjahre entfernt zu sein scheint. Im Psalm 147, Vers 4 und 5 sagt die Bibel, Gott zählt die Zahl der Sterne. Er nennt sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und reich an Macht. Sein Verstand ist unermesslich. Gott kann Milliarden über Milliarden von Sternen nicht nur zählen, sondern sich auch noch an alle ihre Namen erinnern. Fällt mir in der Gemeinde schon schwer. Da sind wir von der Milliarde noch ein bisschen weiter weg. Wir haben einen großen Gott. Und wie arrogant muss ein Mensch sein, zu meinen, er könne alles erklären. Und es habe Peng gemacht. Und rein zufällig haben sich dann die durchgesetzt und die. Mir gefällt der Gedanke viel besser, dass ich gewollt bin. Kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, sondern dass ich ein Gedanke bin, den Gott gedacht hat und der zustande gekommen ist, genau wie du und wie jeder hier. Amen. Theorien werden uns als Tatsachen verkauft, als vermeintlich wissenschaftlich, weil der Mensch sich weigert, Gott zu akzeptieren und die Existenz Gottes zu respektieren. Und ich denke, die allererste Säule, die wichtigste, die letzten Endes alle sieben mit unter sich birgt, ist die, dass wir Gott als den anerkennen, der ist der, der uns Leben geschenkt hat, der Herr ist und der, vor dem jeder Mensch eines Tages nach diesem Leben auf der Erde Rechenschaft geben wird über diese Zeit auf der Erde. Die Bibel sagt uns, dass Autorität etwas Gutes ist. Ich weiß, alles kann missbraucht werden, aber auch die Demokratie. Und wenn ich die Bibel lese, denke ich jedes Mal, wenn ich ans Ende eines der Evangelien komme und sehe, wie Jesus ausgeliefert, verhaftet, gefoltert, verspottet und umgebracht wird. Es war eine Mehrheitsentscheidung und sie war falsch. Es war der größte Justizirrtum der Menschheit, Jesus Christus, den Sohn Gottes, für schuldig zu erklären, der als einziger von uns mit zwei Beinen, der jemals gelebt hat, unschuldig und ohne Sünde war. So, was ist eine Mehrheitsentscheidung wert? Gott hat einen Plan, Gott hat Ordnungen gesetzt und er ist die höchste Autorität. Jesus Christus sagt am Ende vom Matthäus-Evangelium, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und er hat auch Autorität delegiert, das reiße ich nur kurz an. Er hat Autorität delegiert in Staat und Gesellschaft, können wir nachlesen im Römerbrief im 13. Kapitel. Er hat sie delegiert in der Familie, das können wir lesen in Epheser 5 und 6 unter anderem. Und er hat sie delegiert in der Gemeinde, Hebräer 13. Gottes Autorität ehren gibt dem Einzelnen Stabilität und die richtige Ausrichtung und gibt einer Familie ein festes Fundament, das übernatürlich ist, übermenschlich, weil wo unsere Kraft versagt, fängt Gott erst an zu handeln, können wir uns ihm anvertrauen als Eltern und als Kinder. Wusstet ihr, dass das griechische Wort für Mensch eigentlich bedeutet, der nach oben Schauende? Es hat mir gut gefallen, als ich das hörte, der nach oben Schauende. Es gibt ja eine gute Haltung, nach oben zu schauen. Schultern gerade, Kopf nicht so, nicht hochnäsig, sondern so, hey, Gott, ich schaue auf zu dir. Gehen die Rückenschmerzen weg. Die Depressionen werden besser, dann super, danke. Halleluja, Gott möchte, dass du nach oben schaust. Die zweite Säule. Gesunde, stabile Familien müssen menschliches Leben respektieren. Und zwar von seinem Anfang bis zu seinem Ende. Und für mich als Christ fängt menschliches Leben da an, wo zwei sich vereinen und neues Leben entsteht, bei der Zeugung eines Menschen. Ich weiß, viele sagen andere Dinge, aber ich habe mit Frauen gesprochen, die abgetrieben haben. Und ich habe keine getroffen, die darauf stolz oder glücklich darüber war. Viele Albträume, Schuldgefühle und Schmerzen in der Seele. Und ich glaube, dass Gott die Mamas ganz besonders im Auge hat und segnet, auch wenn die Umstände vielleicht nicht immer ideal waren. Das menschliche Leben ist ein Geschenk von Gott und von unvorstellbarem Wert. Es muss wertgeschätzt, beschützt, ermutigt und geliebt werden. Vom Augenblick der Zeugung an bis zum Augenblick des Todes. Uns ist bewusst, dass jeder Einzelne eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Und jeder Einzelne muss Vergebung von Sünde in Anspruch nehmen und persönlich Buße tun und an Christus glauben, um ewiges Leben zu empfangen. Die Bibel sagt im Psalm 139, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Das war vor der Zeit von Ultraschall. Heute haben wir ja sogar so kleine Einblicke, ne? Wenn man das schwarz-weiß verzerrte dann auch richtig lesen kann. Da ist der Kopf, da ist der Bauch, da schlägt das Herz. Ich danke dir, heißt es weiter, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war, und jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Und egal wie die Umstände deines ins Leben treten waren, Gott war begeistert, Gott hat sich gefreut und Gott wartet auf dich und möchte mit dir zusammen sein. Und dann eine Bibelstelle, die spricht für das Ende des Lebens. Alle, die ihre Haare kolorieren, hört besonders gut zu. Graues Haar ist eine Krone der Ehre. Es ist die Frucht eines gottesfürchtigen Lebens. So, ist wurscht, ihr dürft eure Haare. Ja, nur mal so nebenbei. Vor ein paar Tagen habe ich ein christliches Kinderhörspiel gehört mit meinem Sohn, als wir Pflaumen entkernt haben in der Küche. Und da ist ein Part in dem einen Hörspiel, da wird eine Frau krebskrank und die hat dann so die Theologie, die wir nicht haben, dass sie das mit Würde und Gott schon gut erträgt. So, das mit der Heilung muss ja nicht sein. Und Raphael hat dann, als die Szene vorbei war, entschieden widersprochen und mir erklärt, dass das ja nicht so ist, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt was anderes und weiß nicht mehr die Worte. Das fand ich cool. Und war kurz Stille in der Küche und auf einmal sagt er zu mir, Mama, hast du eigentlich graue Haare? Ja, habe ich gesagt, so ein paar, die sieht man nicht, aber so Strähnchen. Ja, hat er sich scheinbar schwer Gedanken gemacht und ich habe ihm erklärt, dass er noch eine Weile mit mir auskommen darf und muss. Und die Endlichkeit des Lebens, die ihm zwar in diesem heiligen Moment in der Küche bewusst wurde, noch nicht greift. Das ist, was ich glaube. Alt und lebenssatt möchte ich eingehen in mein Zuhause, das Jesus vorbereitet hat und nicht vorher. Gott kennt dich durch und durch, er interessiert sich für dich. Und Familie ist da, dass wir uns umeinander kümmern. Und das geht weiter als Eltern und Kind. Das geht auch um Oma, Opa, Schwiegerleute und alle, die da dranhängen. Tränen, Lachen, Feiern, Schweres teilen. Und eine Geschichte, die so zum Thema Alter sehr nachdenklich stimmt, vielleicht kennt ihr ein oder andere sie, möchte ich euch noch lesen, bevor wir diesen Punkt abschließen und den Simon Born segnen. Nur schon mal so, ne? Nach einer alten Geschichte aus Mazedonien war es dort üblich, dass die Kinder die Alten, wenn sie krank und gebrechlich waren, in die Berge hinauftrugen und dort aussetzten. So trug ein junger Bauer seinen alten Vater eines Tages ins Gebirge. Als er ihn dort oben absetzen wollte, bat ihn der Vater, ihn noch ein Stück weiter hinaufzutragen. Auf die Frage des Sohnes, warum ihm der Ort hier nicht gefalle, meinte der Vater, an diese Stelle habe ich einst meinen Vater gebracht und ich würde gerne an einem anderen Ort sterben. Da fiel dem jungen Bauern plötzlich ein, dass seine Kinder ihn in etwa 30 Jahren genauso in die Berge bringen würden. Also kehrte er mit dem Vater um und versteckte ihn zu Hause. Nun glückte auf dem Hof und in der Landwirtschaft alles besser und die Nachbarn wunderten sich, wer da noch als kluger und weiser Ratgeber für den jungen Bauern wäre, dass ihm alles so gut gelang. Als sie die Wahrheit erfuhren, dass der Sohn seinen alten Vater als Ratgeber zu Hause hatte, machten alle es ihm nach und ihre Lage verbesserte sich deutlich. So, nur mal so zum Nachdenken. Was du heute tust mit deinen Eltern, überleg dir mal, würdest du es dir wünschen. Okay, jetzt ist es mir eine Freude, liebe Ute, den Simon Born, wenn du noch Familie mitgebracht hast, bring mit. Paten mitgebracht hast, bring mit, Geschwister bring mit. Und dann wollen wir den jungen Mann segnen. Was nehmen wir denn mal für den Simon? Hier, die Hose ist ja ein Junge. Haben wir eine blaue Hose auf die Leine. So, Bernd, jetzt zeigt sich die Stabilität. So, der Simon ist geboren am 26. September 2008, feiert also bald schon seinen ersten Geburtstag und wir freuen uns, dass wir heute die Freude haben, ihn zu segnen. Und ich lade euch ein, nochmal aufzustehen, wie die Eva gesagt hat, Hände hoch und lasst uns beten für den jungen Mann.
Halleluja. Hast du an? Ja, gerne. Hallo Simon. Hi. Gut, schaust du aus? Die Mama auch? Die Brüder auch? Vater, so danke ich dir für dieses neue Leben. Ich danke dir für das Abenteuer, das Simon selbst empfangen hat und das seine Familie empfangen hat. Und ich segne dich in Jesu Namen und lege dich in Gottes Hand jetzt in Übereinstimmung mit deiner Mutter, mit deiner Familie, mit der ganzen Gemeinde hier. Du sagst, kein Gebet, was in Übereinstimmung gebetet wird, wird verhindert. So ist er ab heute in deiner Hand und er soll geführt werden durch deinen Geist. Er soll eine gute Zeit haben, eine fantastische, wundervolle Kindheit. Und er soll eine Freude sein für jeden, der ihm begegnet. Und ich segne dich. Du sollst ein Segen sein. Du bist gesegnet. Amen.
Amen. Amen. Ein Applaus. Oh, wow. Und ich spreche dir zu, der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und zeige dir sein Erbarmen. Der Herr sei dir nah und gebe dir Frieden. Und eine ganz persönliche Bibelstelle haben wir für den Simon aus Hebräer 4, Vers 16. Da sagt die Bibel: Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Amen.
Amen.
Seid gesegnet.
Ja.
Halleluja. Wir kommen zur dritten Säule. Ups. Jetzt habe ich mein Konzept vergraben. Da ist es. Die dritte Säule heißt in Reinheit leben. Gott hat die Familie als seine erste Institution auf der Erde eingesetzt. Sie durch edelste Bemühungen und Investitionen zu bewahren, ist unser Auftrag von Gott. Dazu gehört unsere Verpflichtung zu moralischer Reinheit, ehelicher Treue und christusgemäßer Liebe zu jedem Familienmitglied. Denn die Ehe ist ein Bild auf die Treue von Christus zu seiner Braut, der Gemeinde. Und auch, weil die Familie ein Bild dafür ist, wie treu der himmlische Vater zu seinen Kindern ist. Daher will ich den Herrn durch meine Treue und Reinheit ehren. Auch für Menschen, die die Bibel nicht gut kennen, ich denke, jeder weiß, dass das Wort Gottes sagt, du sollst die Ehe nicht brechen. Du sollst dein Versprechen halten, das du gegeben hast. Nicht, bis die Bequemlichkeit oder die gestorbene Liebe uns scheidet, sondern allein der Tod ist es, der Eheleute auseinanderbringen sollte. Im Buch Hiob finden wir, dass dieser Mann sagt, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, dass ich keine Jungfrau mit begehrlichem Blick anschauen will. Jesus hat dazu auch einiges zu sagen, könnt ihr auf dem Handout die Bibelstellen sehen und nachlesen. Er sagte unter anderem dazu, dass nicht nur der vollzogene Ehebruch Ehebruch ist, sondern auch das Gucken. Ich frage jetzt nicht, wir hatten schon geguckt und gedacht, das behaltet ihr schön für euch oder für euren Seelsorger noch. Aber welcher Mensch kann sich freisprechen? Und wir als Ehepaar ganz persönlich und auch wir als Gemeinde haben uns ein paar Schutzmerkmale überlegt, ein paar Spielregeln, die wir mit Leben füllen und die uns sehr helfen, unsere Ehe zu bewahren. Für Bernd und mich ist eine dieser Regeln etwas, das wir nennen im Licht leben. Das heißt, es gibt da kein Geheimnis, das wir voneinander haben. Und so heilig, wie ich vielleicht auch heute aussehe, bin ich auch ein Mensch. Und es gab eine Zeit, da habe ich mich in einen Arbeitskollegen verliebt. Und es ist nichts weiter passiert, aber es war schwer. Und ich habe das meinem Mann gesagt, ich habe das Gott gesagt, ich habe das damals dem Lobpreisteam offenbart, schon ein paar Jahre her. Und damals hatten wir noch keine Kinder und ich hatte ganz hässliche Gedanken. Aber dieses ans Licht bringen hat diesem verirrten Gefühl die Kraft geraubt. Menschen haben für mich gebetet, ich habe das bekannt und das Ding ist geschmolzen wie Wachs in der Sonne. Nicht sofort, aber es ist passiert. Das war nicht einfach für Bernd, als ich ihm sagte, da gibt's jemand, der gefällt mir ziemlich gut und meine Gefühle sind durcheinander. Und auch umgekehrt gab es das. Wir sind jetzt 19 Jahre miteinander verheiratet und hey, es gibt gute Tage, schlechte Tage, da gibt's Leute, die dir sympathisch sind, die dir Komplimente machen. Welcher Mensch ist frei von alledem? Aber wenn wir direkt die Bremse ziehen, dann bleibt der Baum trotzdem weit hinten und es passiert nichts. Wir rutschen vielleicht kurz mal auf der Straße, ein bisschen, aber es kommt kein Unfall zustande. Und die Ehe bleibt bewahrt. Und das ist eine Regel. Die anderen, da müsst ihr euch für den Ehekurs noch anmelden, wenn ihr die noch wissen wollt. Ich kann das nur anreißen. Aber die Ehe ist so etwas Besonderes und so etwas Schönes und so etwas Kraftvolles. Und ein Versprechen zu brechen, wie dieses Tiefe, zieht Schmerz und Leid und Qual nach sich. Es ist es nicht wert. Und wir haben das als Seelsorger mitbegleiten dürfen bei einigen. Und das ist schwer. Aber so schwer wie das war, das zu begleiten, so gesegnet sind wir worden, den Schmerz alleine zu sehen. Und wir haben gewusst, was das kostet. Und die Bibel sagt, wer die Ehe bricht, der hat seinen Verstand verloren. Der hat sie nicht mehr alle, sage ich jetzt mal so. Es lohnt sich nicht. Und wenn du ein Problem hast in deiner Ehe, dann gibt es Menschen, die dir helfen können. Und Gott ist da und möchte euch wieder zueinander bringen. Und Wunder haben wir gesehen und Wunder werden wir sehen. Weil ein Dienst, den wir haben, seit wir verheiratet sind, wie auch immer, ist Ehepaaren zu dienen, die Ehe zu stärken. Und in einer Welt, wo das zerbricht, was früher normal war, vor 50 Jahren war das noch normaler, als heute in vielen Gemeinden es normal ist, diesen Standard hochzuhalten, zu sagen, jawohl, ein Mann, eine Frau, ein ganzes Leben, treu zueinander stehen. Wir haben auch in der Gemeinde Prinzipien, auch das nur am Rande. Wir arbeiten im Team oder gleichgeschlechtlich. Wir machen Seelsorge gleichgeschlechtlich. Nicht, weil wir alle wie die wilden Tiere sind, die ausgehungert sind, sondern weil wir weise sind und weil wir Dinge gesehen haben. Und es ist einfach gut, Abstand zu halten vom Abgrund. Ich muss nicht, haben wir schon oft gesagt, da am Rand entlang laufen. Ich kann auch einen Meter weiter weggehen. Wenn die Leute mich für bescheuert halten, dass ich mit keinem fremden Mann mehr im Auto fahre, dann sollen sie mich für bescheuert halten. Das ist mir nicht wichtig. Wichtig ist mir, dass ich das bewahre, was mir eines der kostbarsten Dinge nach Gott auf dieser Erde ist, die Beziehung zu meinem Mann. Und deswegen ist die dritte Säule einer stabilen Familie, in Reinheit zu leben. Ja, mit überhaupt keinem Mann mehr, ja, Fremde. Also fremd ist alles außer dir. Alle anderen sind fremd. In gewissem Sinne, ja. Okay. Die vierte Säule, und dann kommt der Joshua Bob, ihr könnt euch schon mal, ne, so, wenn er Hunger hat, jetzt nochmal und so. Die vierte Säule einer stabilen Familie heißt, der Gemeinde dienen. Die Gemeinde ist die Braut Christi, sie umfasst all die Erlösten, die eines Tages bei ihm im Himmel sein werden. Indem wir Christus anbeten, in seinem Wort bleiben und dem Wirken des Heiligen Geistes Raum geben, wird die lokale Gemeinde zum Förderer von geistlichem Wachstum und bringt den Dienst Jesu in die Familien, die Städte, das Land und in die ganze Welt. Ich unterstütze und ermutige meine Familie, unsere lokale Gemeinde zu unterstützen durch treuen Besuch der Gottesdienste, leidenschaftlichen Dienst, großzügiges gottehrendes Geben und liebevolles Miteinander. So wie die Familie Gottes Idee ist, ist auch die Gemeinde Gottes Idee. Mit all ihrer Unvollkommenheit, ich weiß, mit all den Fehlern und all den Macken, die man entdeckt. Bernd hat das so schön gesagt beim Zellleitertreffen. Am Anfang verliebt man sich in Gemeinde, dann merkt man, dass die Menschen da auch Schwächen haben und dass nicht immer alles perfekt ist. Und dann hat man die Möglichkeit zu wählen, trenne ich mich oder bleibe ich? Wie in jeder Beziehung. So. Und die bleiben, das sind dann richtig coole Leute. Da kann man viel Abenteuer, wie du gesagt hast, miterleben. Mit dem kann man, ja, Pferde stillen ist doof, weil klauen wollen wir nicht. Aber mit denen kann man durch dick und dünn marschieren. Das ist kraftvoll. Die Bibel sagt, es ist Gottes Wille, dass wir in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen leben, wachsen und reifen. In der Höhle allein kannst du dir einbilden, heilig zu sein. Aber wenn du so mal 10 von uns getroffen hast, bisschen intensiver und bist danach immer noch davon überzeugt, weiß ich nicht. Reibung, Konflikte, zwischenmenschliche Dinge, herrliche Gelegenheiten, am Charakter zu wachsen, die gibt's nur in enger Gemeinschaft. Stimmt's? Hattet ihr schon mal einen Konflikt? Nicht die Hand heben. So. Wir haben ja Gäste heute. Ja, sie soll ja noch, ihr könnt wiederkommen. Aber sind wir doch mal ehrlich, es gehört dazu. Und dann nicht den Teppich zu heben und zu sagen, war nix. Und zu sagen, Mensch, Bernd, oh, hat mir irgendwie wehgetan, als du da. Sagt der Bernd, oh, hab ich ja gar nicht gemerkt. 90% dieser Konflikte bestehen aus Missverständnissen. Also ist das, was wir immer wieder feststellen. Und wenn ich einfach, wie Joyce Meyer es predigt, Love always believes the best of every person. Zu Deutsch, die Liebe nimmt immer das Beste an vom anderen. Ist ein Grundsatz, der hat mir schon so enorm weitergeholfen. Und in der Familie und in der Gemeindefamilie gilt das auch. Darum, wie Hebräer 10,25 sagt, lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Ich habe mal hier gestanden, als Michael Jackson sein Comeback geplant hat und habe gesagt, ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich weiß, dass Jesu Comeback klappt. Traurigerweise ist der Mann gestorben, habt ihr alle in Nachrichten gesehen. Wir wissen nicht, wo ist er, Himmel, Hölle, war da was mit Gott, war da nichts mit Gott. Zeitungen schreiben viel und wissen wenig, aber wir wissen, ein Comeback wird sicherlich funktionieren, das, was Jesus angekündigt hat. Er hat keine Termine gemacht, du kannst aber eine Karte dafür kaufen, indem du Gott dein Leben gibst. Und am Ende des Gottesdienstes werden wir Gelegenheit geben dafür. Aber vorher freue ich mich und bin stolz, den Herrn Josua Bob hier vorne zu begrüßen, dass wir dich segnen können. Bitte komm, bring deine Familie mit. Oma, Opa, Paten, keine Ahnung, Eva und Thomas, bringt mit, wer mitkommen soll. So. Das hält. Ganz fein hat er sich gemacht. Ich halte das Mikrofon in der Hand und Bernd wird anfangen, wird ihn segnen. Und wenn jemand aus der Familie danach beten möchte, stellt euch drauf ein, dann gebe ich euch gerne das Mikrofon.
Okay. Hallo Jesus. Geht's dir gut, du Mann Gottes?
Ich habe auch einen Sohn, der heißt mit zweiten Namen Josua. Das ist ein fantastischer Name und viel Bedeutung drin. Das möchte ich gerne mal aussprechen.
Herr, ich danke dir, dass dieser kleine Josua ein großer Josua werden wird. Und dass er von klein auf ein Mann des Glaubens ist, ein Mann, der Gott liebt. Ein kleiner Mann und dann nachher ein ganz großer Mann, der in der Tradition seiner Familie folgt. Wie die Großmutter begonnen hat, die Eltern weitergeführt haben und er an seine Kinder weitergeben wird. Ich segne dich mit einem Leben des Überflusses und des Sieges. Du sollst ein Eroberer sein, der im Namen Gottes die Dinge in seinem eigenen Leben erobert, die Gott vorgesehen hat. Du sollst jemand sein, der Verheißungen in Anspruch nehmen kann aus dem Wort, der ein Leben in Gesundheit und Kraft hat und der auch das ist, was wir eben schon über seinen Vorgänger ausgesprochen haben, der gesegnet ist, um ein Segen zu sein.
Amen.
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 Möchtet ihr beten? Maria, magst du beten?
Ja, Vater Gott, in Jesu Namen bringe ich dir Josua. Herr, und ich danke dir, Herr, dass er der Zehnte ist, bei meiner Enkelschaft.
Halleluja.
Herr, ich danke dir, dass du ihn zu einem großen Knecht Gottes machst im Weinberg des Herrn.
Ja. Oh Herr,
leg alles in ihn hinein, was er braucht, um ein lebenswürdiges, freudiges Leben führen zu dürfen. Herr, sei du bei ihm bei Tag und bei Nacht, beschütze ihn, bewahre ihn auf seinem Lebensweg. Herr, ich danke dir in Jesu Namen.
Amen.
Und ich segne dich damit, dass du dich nie fürchtest vor Riesen, dass du kühn bist wie dein Namensvetter aus der Bibel.
Ja.
Dass du weißt, da sind zwar Herausforderungen da, aber mit Jesus werde ich die bewältigen. Mit dieser Haltung segne ich dich. Amen.
Amen.
Und auch für den Josua haben wir eine spezielle Bibelstelle rausgesucht. Die steht im Johannesevangelium 14, Vers 21. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und weil er mich liebt, wird mein Vater ihn lieben und ich werde ihn lieben. Und ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. So, lieber Josua, das gebe ich jetzt der Mama. Seid gesegnet.
Das ist eine ganz wunderschöne Fliege.
Frei von jeder Eitelkeit hat er jetzt das Empfinden.
Wir wollen ein Foto machen.
Okay. Kommt die nächste Säule und nach dieser Säule kann die Cheyenne sich schon mal bereit machen. Die fünfte Säule für eine stabile Familie ist es, weise mit Zeit umzugehen. Zeit ist eine Ressource, ein Rohstoff, ein Gut, nennt es wie ihr wollt, die Gott jedem von uns gegeben hat. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 im Jahr, im Schaltjahr einer mehr. Ist bei jedem gleich. Aber meine Verwendung von Zeit und besonders auch dann, wenn es um Familie geht, die spiegelt meine Wertschätzung Gott gegenüber. Eines Tages werde ich nämlich Gott dafür Rechenschaft geben, wie ich meine Zeit verbracht habe. Und wenn ich mein Leben in Übereinstimmung mit seinem Willen ordne, werde ich genug Zeit haben für Gott, für meine Beziehung zu ihm, Gebet und Bibelstudium und auch genug Zeit in Bezug auf meine Familie. Und die große Frage ist, gehen wir verantwortlich um mit unserer Zeit? Und auch dazu, gucken, ob ich sie greifen kann, eine kurze Geschichte. Vater und Mutter sind beide berufstätig und haben wenig Zeit. Ihre kleine Tochter hat Geburtstag. Eilig kommen die Eltern in ein Spielwarengeschäft und erklären der Verkäuferin, wir sind den ganzen Tag beruflich unterwegs. Wir brauchen für unsere Tochter ein Geschenk, was sie sehr erfreut, lange beschäftigt, gut anregt und ihr das Gefühl der Geborgenheit schenkt. Tut mir leid, sagt die Verkäuferin freundlich. Eltern führen wir leider nicht. So, klar, Geld ist nötig, Geschenke sind schön, aber sie können nicht die Zeit ersetzen, die du mit deinem Kind verbringst. Und im Lesen der Bibel merke ich, dass Jesus klare Prioritäten hatte, mit wem er seine Zeit verbracht hat und mit wem nicht. In Markus 9 habe ich gefunden, dass das heißt, Jesus wollte nicht, dass die Leute davon erfuhren, von einem Wunder, was er getan hatte zuvor, um mehr Zeit mit seinen Jüngern verbringen und sie unterweisen zu können. In Lukas 5 habe ich gelesen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sagt Jesus, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen und nicht, um meine Zeit mit denen zu verbringen, die sich schon für gut genug halten. Ich denke positiv, ich gehe mal davon aus, dass ich noch nicht die Hälfte meines Lebens rum habe. Und manchmal ist es so, wenn wir noch uns jung fühlen, jung sind, dass wir denken, das hört nie auf. Und das Geheimnis ist, Psalm 90, Vers 12, lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, dass wir kapieren, die Uhr läuft. Bei Frauen sagt man ja so, die haben so eine biologische Uhr, eine Zeit, in der sie Kinder bekommen können und irgendwann ist das rum. Aber es ist auch das ganze Paket irgendwann rum, bei Mann und Frau. Irgendwann ist der Tag. Auf deinem Grabstein steht, geboren, 1900 irgendwas. Und da steht, das wissen wir alle, irgendwann ein Kreuz und vorne steht eine 2 und eine 0 und dahinter kommen zwei andere Zahlen. So, der Tag kommt. Und was mache ich mit der Zeit dazwischen? Und ich habe mich vor ein paar Jahren dazu entschieden, meine Zeit nicht mit Oberflächlichkeiten zu verbringen, sondern die Beziehungen zu pflegen, die mir wichtig sind, wo ich authentisch sein kann, wo ich merke, die hat Gott mir auch geschenkt und nicht ja, mich anzupassen auf andere Weise. Die Bibel sagt in Epheser 5, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt, handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Und die Weisheit, finde ich, die plant, die überlegt im Vorhinein. Und auch hier haben wir ein paar Spielregeln und das kommt, wir haben ja noch eine Serie, mit der gehen wir schwanger, der Bernd und ich, das wisst ihr und ich weiß, viele warten schon, aber wir sind noch am Brüten. Also wir wollen, dass es richtig gut wird zum Thema Kindererziehung. Aber eine Spielregel oder etwas, was wir pflegen, sind sogenannte Quality Times. Das heißt, Zeit mit einem Kind alleine. Insbesondere Bernd macht das, der ja weniger Zeit mit den Kindern im Alltag hat als ich. Er nimmt sich alle 6, 8 Wochen jetzt für jedes der 3 Kinder Zeit, um das zu machen, was das Kind sich wünscht. Ins Kino gehen, Eis essen, McDonald's. Beim Caleb heißt das Rolltreppe fahren, beim Karstadt rauf, wieder runter. Rauf und runter. So, je nach Interessenlage. Es ist nicht wirklich wichtig. Es ist nur wichtig, dass dir wichtig ist, was deinem Kind wichtig ist. Weil das zeigt, dass du es wirklich gern hast. Und dass du so langweilige Dinge tust, wie Spiele spielen, wo man immer nur eins dem anderen und wo es nur 3 Farben gibt, damit es auch jeder rafft, auch der 3-Jährige. Und oh, ich habe immer gedacht, Mann, wenn die mal größer werden und die Spiele, die ich mag, dann können wir die endlich spielen. Und Liebe ist, auch vorher das zu tun, dein Bedürfnis nach hinten zu stecken und wirklich deine Aufmerksamkeit, nicht nur absitzen, sondern deine Aufmerksamkeit. Guck deinem Kind in die Augen und zeig ihm, ich bin wirklich da, nur für dich. Jetzt bin ich nur für dich wirklich da. Deswegen ist die Einteilung von Zeit so wichtig. Ich habe eine Geschichte gehört von Kindern, die an Papa gefragt haben, was er denn für einen Stundenlohn hat. Und die dann angefangen haben zu sparen. Ich weiß nicht, ob das wirklich passiert ist. Mich hat die Geschichte nur so berührt. Bis sie dann die, weiß ich nicht, so und so viel Euro zusammen hatten. Und sagt dann, Papa, hast du jetzt eine Stunde für uns? Ja. Kinder brauchen unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit. Und du bist nicht zu ersetzen von der Tante in der Kindertagesstätte. Und wenn die Regierung Geld investiert, mag es sein und manchmal ist es nötig, ich weiß das. Aber Eltern können nicht ersetzt werden. Und deine Zeit, die geht vorbei. Und irgendwann ist die Zeit des Buchvorlesens rum. Irgendwann ist die Zeit dieser Naivität rum. Irgendwann kommt die Pubertät und irgendwann sind sie weg. So nutze, was du hast und investiere mit Gott zusammen, weise deine Zeit. Liebe Cheyenne, wo bist du? Sie kommt. So, dann gib mal ihr mal ein Bärchen. Omas, Opas, Paten, wer auch immer, wer da ist, bringt alle mit. Ist noch jemand, der sich auf das Abenteuer eingelassen hat? Kann man gar nicht glauben, dass die schon Großeltern sind. Halleluja. Ja, wir sind froh und stolz, Sie begrüßen zu dürfen. Ich lade euch ein, steht auf, erhebt eure Hände und lasst uns die Cheyenne segnen. Cheyenne, wir segnen dich mit der Bewahrung Gottes über dein Leben. Wir segnen dich mit einem offenen Himmel, dass Gottes Fülle in deinem Leben immer sichtbar und greifbar ist für dich. Wir segnen dich mit einer leidenschaftlichen Beziehung zu Jesus, dass du erkennst und früh begreifst, wer er ist und wie lieb er dich hat. Wir segnen dich mit einem fantastischen Leben, guten Freunden. Wir segnen dich mit Freude und Gesundheit.
Amen.
Amen. Ja.
Halleluja. Er ist temperamentvoll und stark.
Halleluja.
Genau, du schaust dir alle genau an.
Die Bibel sagt, der Herr segne dich und bewahre dich. Er wende sich dir in Liebe zu und zeige dir sein Erbarmen. Der Herr sei dir nah und gebe dir Frieden, wenn wir dich nicht mehr alle angucken. Und auch für die Cheyenne habe ich eine spezielle Bibelstelle mitgebracht. Die steht im Psalm 59 im 17. Vers. Jeden Morgen will ich vor Freude über deine Gnade jubeln. Genau.
Hallo.
Denn du beschützt mich wie eine Burg, eine Zuflucht, wenn ich in Not bin. Und das soll Gott für dich sein. Amen.
Amen.
Einen Applaus.
Ja, gerne.
Halleluja.
Ja. Ich wollte mich bei allen bedanken für die Geschenke, für die anonymen Geschenke. Da waren manchmal keine Namen dabei. Und es soll trotzdem einfach als Dankeschön sein für die Arbeit, die investiert wurde, für den Einkauf, für das Verpacken. Und ja, dafür wollte ich einfach Danke sagen.
Dankeschön.
Super, okay. Dankeschön.
Kann ich noch ein?
So, zwei Säulen fehlen uns noch und ein junger Mann. Deswegen gehen wir schnell weiter. Die sechste Säule für eine stabile Familie ist es, nicht nur mit der Zeit weise umzugehen, sondern auch mit dem Geld. Gott hat uns materielle Ressourcen gegeben und durch treuen Umgang damit können wir ihn ehren. Und auch für unseren Umgang mit dem Geld werden wir Gott eines Tages Rechenschaft geben. Darum will ich mich bemühen, Gott Freude zu machen durch die Art, wie ich Geld verdiene, für meinen Bedarf ausgebe, treu meinen Zehnten und Opfer gebe und es auch dazu gebrauche, andere zu segnen. Ich fasse mich kurz, weil nächste Woche gibt es eine Predigt zum Umgang, biblischen Umgang mit Geld. Ich möchte euch noch eine lustige Variante erzählen, wie man sich davor schützt. Mein Bargeld kann man ja mitnehmen und zu Hause lassen. Und mit den Karten ist ja so gefährlich. Da kann man ja immer theoretisch, ne, so mit den Kreditkarten. Und ich hörte von einer Frau, die hat sich selbst folgendermaßen ausgetrickst. Die nahm ein Plastikgefäß, ich weiß nicht, ob es von einer bestimmten Firma war, jedenfalls ein Plastikgefäß, füllte es mit Wasser, legte ihre Kreditkarte hinein und fror das ein. Und sie wusste, bevor ich eine unbedachte Ausgabe tätige, muss ich das Teil ja nun erst rausholen und auftauen. Und in der Zeit hat sich vielleicht die Leidenschaft und die Kaufwut schon etwas abgekühlt. Also vielleicht hilft es jemandem, ich weiß es nicht. Aber es gibt auch andere Wege und die lernen wir dann nächste Woche kennen. Und die siebte Säule, und dann kann der Elias Jordakir sich auf den Weg machen. Die siebte Säule für eine stabile, gesunde Familie ist, das Evangelium von Jesus weiterzugeben. Wenn wir Menschen, die wir Gott kennen, wenn wir Christen das nicht machen, dann ist irgendwas nicht richtig. Denn unsere größte und wichtigste Aufgabe im Leben ist es, Menschen mit Gott bekannt zu machen. Mit Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist und der uns liebt und der uns erlösen will, der uns ewiges Leben schenken möchte. Und Paulus schreibt in Römer 1, ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Rettung ist kein Automatismus. Und wir taufen auch keine Babys. Ich hatte eine oder andere sich schon gewundert, weil die Bibel das nicht kennt. Die Bibel sagt, wer glaubt, soll sich taufen lassen, als Zeichen seiner Entscheidung, sein Leben Gott zu schenken. Und ich habe noch keinen Säugling gefunden, der mir gesagt hat, ich glaube an Christus und ich glaube an den stellvertretenden Kreuzestod, ich glaube an die Auferstehung. Ich habe noch keins gefunden, das mir das Glaubensbekenntnis aufsagen konnte. Und deswegen ist Taufe etwas für Menschen, die reif und mündig sind, sich selbst zu entscheiden, dass sie ein Leben mit Gott auch wirklich gehen und leben wollen. Aber Kinder wollen wir segnen, so wie es uns die Bibel von Jesus zeigt. Und als gesunde, stabile Familie sind wir auch ein Brief für Jesus. Ihr als Eltern und die Kinder sind etwas, wo Nachbarn, Freunde, Klassenkameraden, Kollegen reflektiert Gott erkennen können. Sie können Jesus in dir finden. Und es ist unsere heilige Pflicht und ein Vorrecht, Menschen mit Jesus bekannt zu machen, der sie vom Tod ins Leben bringen will. Denn die Bibel sagt, es gibt einen Himmel, es gibt eine Hölle. Und die Entscheidung darüber, wo wir die Ewigkeit verbringen, treffen wir hier und jetzt. Und darum ist das Beste, was man einem Menschen antun kann, ihm von Jesus zu erzählen und ihm vorzuschlagen, zu empfehlen, sich auf dieses Abenteuer mit Gott einzulassen. Und ich glaube, das werden und tun die Jordakis vortrefflich und der Elias wird seinen Eltern sicher gleichkommen. Und deswegen lade ich euch ein, als Familie nach vorne zu kommen, damit wir den Jüngsten, die Geburtsdaten der anderen habe ich, glaube ich, unterschlagen. Der Josua ist am 23. Januar geboren. Die Cheyenne am 1. Juli und der Elias am 14. Juli. Und wir sind froh und stolz als Gemeinde, dass er heute in unserer Mitte ist, um seinen Segen zu empfangen. Ganz schick im Matrosenlook ist er da. Wow. Herzlich willkommen. So, und ich hänge schnell auch noch was auf. Dann könnt ihr euch schon mal bereiten.
Du schläfst den Schlaf des Gerechten, ne? Ganz entspannt.
Fängst du an?
Gerne. So segne ich dich in Jesu Namen, Elias Finn. Du sollst ein Mann Gottes sein, von klein auf. Ich segne dich mit Gesundheit. Mit Freude in deinem Herzen alle Tage. Du sollst deinen Eltern ein Segen sein. Und du sollst gesegnet sein alle Zeit. Herr, ich bete, dass du dieses junge Leben in deiner Hand nimmst, von heute an mit besonderem Schutz umgibst. Ha, und dass er nach seinen Eltern kommt, was Leidenschaft betrifft, an deinem Wort, was Verliebtsein in dich betrifft. Lass ihn von klein auf herausfinden, wer du bist, Herr, und wie du ihn liebst. Danke, Herr, dass auch sein Name eine Bedeutung hat, sein Mann Gottes sein soll, wie Elias. In Jesu Namen, ich spreche einen prophetischen Geist über dir aus. Du sollst den Weg des Herrn erkennen und ihn weitersagen und anderen dienen, mit zunehmendem Alter, in zunehmendem Maß. Das spreche ich über dir aus, in Jesu Namen. Amen.
Amen. Möchtet ihr beten? Jemand von euch? Yes,
Amen. Danke, Jesus, dass du unseren Sohn uns anvertraut hast. Und danke, dass du uns Weisheit gibst, ihm ein Vorbild zu sein. Und danke, dass du alle Zeit dabei bist, Herr, uns zu helfen. Und danke, dass dieser Mann Gottes große Dinge für dich machen würde. Ja. Amen.
Amen. Danke, Herr.
Vater, ich danke dir einfach für den Elias. Ich danke dir, dass du ihn gemacht hast. Herr, du kennst ihn von Mutterleib an. Herr, du kennst schon sein Ende, Herr. Herr, du weißt alles über sein Leben. Und ich segne wirklich das Schicksal, was du über sein Leben einfach ausgesprochen hast. Herr, ich segne seine Bestimmung, dass er wirklich alles erfüllt, was du für ihn hast. Und ich bete, dass er dich wirklich verherrlicht. In deinem Namen. Amen.
Amen.
Und auch für den Elias haben wir eine spezielle Bibelstelle herausgesucht. Die steht im 2. Petrusbrief 1, Vers 3. Wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Und damit segnen wir dich.
Halleluja.
Einen Applaus für euch. Dankeschön.
Ja.
Zu Mark Twain kam eines Tages ein 16-Jähriger und sagte: Ich verstehe mich mit meinem Vater nicht mehr. Jeden Tag gibt es Streit, er ist so rückständig, was soll ich bloß tun? Mark Twain überlegte kurz und sagte dann: Mein Freund, ich kann dich so gut verstehen. Als ich 16 Jahre alt war, war mein Vater genauso blöde. Aber man muss etwas Geduld mit ihm haben. Nach 10 Jahren, als ich 26 war, hatte er so viel dazugelernt, dass man sich schon ziemlich vernünftig mit ihm unterhalten konnte. Und ob du es glaubst oder nicht, heute, mit 36, frage ich meinen alten Vater, wenn ich keinen Rat weiß. So hat der sich verändert. Sieben Säulen für eine starke Familie. Gottes Autorität ehren und auch die auf der Erde. Menschliches Leben respektieren, in Reinheit leben, der Gemeinde dienen, weise mit Zeit umgehen und biblisch mit Geld umgehen und das Evangelium von Jesus weitersagen. Die Bibel sagt im Psalm 25, wie steht es mit dem Menschen, der den Herrn ernst nimmt? Der Herr wird ihm den Weg zeigen, den er gehen soll. Es wird ihm gut gehen und, hört zu, ihr Familien mit den Babys, von heute und seine Kinder werden das ganze Land besitzen. Die Freundschaft mit dem Herrn gebührt denen, die ihn ernst nehmen. Und mit Gott kann es uns genauso gehen. Wir können ihn ignorieren, blöde finden, ihn nicht verstehen, Distanz zu ihm eingehen, hadern und streiten. Oder wir können eines Tages vor ihm stehen, kapitulieren und ihn um Rat fragen. Und ja, anerkennen, dass er größer ist als wir, dass wir von ihm gekommen sind und dass wir eines Tages vor ihm stehen und sagen: Gott, ich gebe dir mein Leben. Ich habe Fehler gemacht in meinem Leben und ich brauche dich. Ich möchte ewiges Leben haben. Ich möchte wissen, wo ich bin, wenn ich sterbe. Und ich möchte, dass du mein Leben in deine Hand nimmst. Und ich möchte ein Gebet beten, vorbeten und all die einladen, die das von Herzen sagen möchten zu Gott. Gott, ich nehme dich ernst, das mir nachzusprechen. Lasst uns gemeinsam stehen und wer von seinem Herzen her das entscheiden möchte, der kann mir nachsprechen. Herr Jesus Christus, Ich danke dir, dass du Gottes Sohn bist. Und für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du mich liebst, obwohl ich Mist gebaut habe. Bitte vergib mir meine Schuld und führe mich von heute an. Sei du der Herr meines Lebens. Amen. Mein Christ ist eine Sache zwischen Gott und jedem Einzelnen. Nimm doch nochmal Platz. Und die Bibel sagt, dass wenn ein Mensch die Entscheidung trifft, Christus nachzufolgen, dann feiern die im Himmel im Fest. Ich weiß nicht, ob die vielleicht auch Schnüre spannen, ob dann dein Name irgendwie auf dem Plakat geschrieben wird und sie sagen, hey, heute hat sich wieder ein Thomas bekehrt zum Beispiel oder so. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Freude ist bei Gott, weil Gott ist ein Vater, so stellt er sich vor. Und er möchte Menschen nach Hause holen. Und wir schließen gleich den Gottesdienst, aber ich möchte einladen, wenn jemand da ist, der das heute zum ersten Mal gebetet hat, mit Guido und Melanie, die hier an der Seite stehen, kurz nebenan zu gehen. Es gibt ein Geschenk. Wir haben auch ein Lebenspaket für erwachsene Leute, die ein Leben mit Gott führen möchten. Und ja, das möchten wir einfach jedem mitgeben und einen kurzen Segen über ihm aussprechen. So lade ich ein, nicht zu gehen, sondern sich an die beiden zu wenden und euch bitte ich auszuharren, bis der Gottesdienst zu Ende ist. Und bevor Bernd das Ganze abschließt, möchte ich noch sagen, dass es ein Handout gibt. Das bekommt ihr, wenn ihr gleich den Saal verlasst, mit den 7 Säulen. So, danke fürs Zuhören und ja, war mir eine Freude. Seid gesegnet.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn Sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für Ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen Sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist Ihr Wunsch, von Ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über Ihr Leben zu geben. Die Folgen werden Sie erstaunen. Plötzlich sind Sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.